Ich denke, natürlich hat demografische Entwicklung mit Migration etwas zu tun. Sie sollten aber nicht rechtfertigen, dass eine immer gewaltvollere Kontrolle von Migration versucht wird. Also ein Stück weit getrieben durch so ein Narrativ, dass der Druck unglaublich groß ist, dass der Migrationsdruck auf Europa so groß ist und dass das quasi die einzige Möglichkeit ist. Und diese Bereitschaft zur Gewalt, denke ich, müssen wir ganz stark in Frage stellen und uns auch fragen, wie sehr diese Angst, dass es unendlich viele Menschen sind, die alle dann nach Europa kommen würden, unberechtigt ist und viel stärker auf Demografie als einen selbstverständlichen Teil von einer globalen Entwicklung schauen und sagen, dass wenn eine Weltregion sehr viel geburtenstärker ist, dass dann eben auch Emigration in andere Weltteile stattfindet. Und darin ist erstmal nichts falsch und das sollte man eher begleiten als zu verhindern versuchen.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um den Mythos Überbevölkerung. Angesichts von Klimakrise, Migrationsbewegung und sinkenden Geburtenraten im reichen Norden erlebt der Bevölkerungsalarmismus gerade so etwas wie einen Revival. Ein zu viel an Bevölkerungswachstum gibt's dabei natürlich nur bei den anderen, also im globalen Süden etwa oder auch unter marginalisierten Gruppen. Mein Gast diese Woche, die Rechtswissenschaftlerin Dana Schmalz, zeigt in ihrem Buch das Bevölkerungsargument, wie bis heute mit der Angst vor zu vielen Menschen Politik gemacht wird. Etwa dann, wenn sich Rassismus in Entwicklungspolitik einschleicht, Regierungen eine autoritäre Geburtenpolitik betreiben oder Ökofaschisten ihren Menschenhass mit Klimaschutz rechtfertigen. Mit Dana Schmalz spreche ich unter anderem über die Ursprünge der Fortpflanzungsparanoia, die Geschichte gewaltvoller Bevölkerungspolitiken und die Zukunft der Weltbevölkerung. Ich bin euer Host Lukas Ondreka und ihr hört den Dissens-Podcast. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist im Dissens-Podcast. Hallo.
Hallo, ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch sehr. Wir sind zusammengekommen, um über das zu sprechen, was du, Dana, das Bevölkerungsargument nennst, nämlich die Behauptung, dass soziale und ökologische Probleme auf ein zu großes Bevölkerungswachstum zurückgehen. Das ist ja ein Argument, Dana, was schon sehr alt ist, ja, also du zeichnest die Konjunkturen des Argumentes auch in deinem Buch nach. Also seit gut 250 Jahren gibt es die Behauptung, dass zu viele Menschen oder eigentlich ja die Behauptung, dass zu viel von bestimmten Menschen dazu führen zu sozialen und ökologischen Problemen. Jetzt ist es ja so, dass dieser Bevölkerungsdiskurs oder vielleicht auch, man könnte es ja nennen, den Mythos Überbevölkerung, dass der gerade auch so ein Revival erlebt, etwa so in den rechtsextremen Vorstellungen vom Bevölkerungsaustausch. Aber auch so im Zuge der Klimakrise, wo zum Beispiel die Verantwortlichkeit für die Klimakrise und damit auch das, wie aus der Klimakrise herausgerungen wird und da von vielen dann das Reißen planetarer Grenzen zum Beispiel einer vermeintlichen Überbevölkerung im globalen Süden zugesprochen wird. Vielleicht mal für den Einstieg, Dana, kannst du das, was du das Bevölkerungsargument nennst, mal erklären? Was meinst du damit und wie prägt deiner Ansicht nach der Mythos Überbevölkerung unsere Wahrnehmung von sozialen und globalen Gerechtigkeitsfragen heute und damit auch Politik letztendlich?
Ja, du fasst schon sehr viel davon sehr gut zusammen. Also diese Behauptung, dass soziale Probleme auf zu viele Kinder zurückgehen, die gibt es, solange es ein stark merkliches Bevölkerungswachstum gibt. Also die Bevölkerung der Welt ist eigentlich bis ungefähr 1800 sehr leicht nur gewachsen. Und dann gibt es wirklich so ein Knick im Graphen quasi, also es geht dann plötzlich steiler nach oben und das beginnt in England und insgesamt in Europa und dann weitet das sich sozusagen global aus. Und wir sehen, dass dieses Wachstum kritisch beäugt wird und wie du auch schon sagst, ist es nicht die generelle Bevölkerung insgesamt, die kritisch beäugt wird, sondern es geht häufig darum, dass bestimmte Gruppen dann angeblich zu viele Kinder haben. Und ich glaube, es gibt eine Ebene der Demografie, die tatsächlich neutrale Zahlen sind und diese Zahlen sind einflussreich. Also es verändert natürlich eine Gesellschaft, wenn plötzlich die Bevölkerung stark wächst. Aber, und das ist sozusagen mein Argument, meine Beobachtung, jenseits dieser faktischen Veränderung, die durch demografische Trends einsetzt, gibt es auch eine Ebene, dass ständig wir uns in der Interpretation befinden, davon, was was sind die Ursachen von großen sozialen Fragen, Problemen etc. Und ich denke, dass sehr häufig eine Überbetonung dieser zu vielen Kinder dabei eigentlich die Sicht getrübt hat. Also dass sehr häufig Probleme, die viel vielfältiger waren, einseitig dann darauf zurückgeführt wurden, dass zu viele Kinder von bestimmten Gruppen geboren werden. Also als Beispiel, wenn in England die Bevölkerung plötzlich stark wächst, dann wird argumentiert, dass vor allen Dingen die Armen zu viele Kinder haben und dass das ein Grund ihrer anhaltenden Armut ist. Und dann kann man einerseits sagen, das ist natürlich ein Faktor vielleicht, dass eine Familie weniger hat, wenn sie viele Kinder bekommt. Aber für die Armut gibt es natürlich ganz große andere Faktoren und das sind Umverteilungsfragen. Und diesen Umverteilungsfragen wird ein Stück weit auch aus dem Weg gegangen argumentativ, indem man so viel über die zu vielen Kinder spricht. Und das, was dort sozusagen mit Blick auf Armut und soziale Verteilungsfragen passiert, nämlich dass immer wieder gesagt wird, ja, die Armen und ihre zu vielen Kinder, das geschieht in sehr vielen Bereichen und dann eben auch auf globaler Ebene. Und ich glaube, das Problem ist häufig, Demografie, das sind neutrale Fakten erstmal. Und die sind auch tatsächlich einflussreich für Gesellschaften, diese Fakten. Also wenn sich die Menge von Menschen in einem Stadt ändert, dann hat das natürlich einen Einfluss, dann braucht es mehr Infrastruktur etc. Aber teilweise wird mit diesen scheinbar neutralen Fakten eigentlich ganz stark Politik betrieben. Und wenn plötzlich eben nicht mehr über Umverteilung gesprochen wird, sondern immer nur über die Geburtenrate oder wenn eben global ganz viel über die zu vielen Kinder in Staaten des globalen Südens gesprochen wird, statt über die Ungerechtigkeit von Emissionen, dann glaube ich, müssen wir dieses Bevölkerungsargument quasi aufdecken und trennen, was daran berechtigt ist, aber was eben auch Fehlannahmen und sehr viel auch Sündenbock-Argumentation ist. Hm.
Ja, das lernt man bei dir auch im Buch, wie sehr diese Frage von der Interpretation von Bevölkerungswachstum natürlich auch eine Frage von Machtverhältnissen ist und wie mit diesem Argument und diesem Mythos der Überbevölkerung eben Fragen von Ungleichheit und Umverteilung verschleiert werden und dann bestimmten marginalisierten Gruppen das Problem in die Schuhe geschoben wird. Wir wollen über ja so ein paar Sachen im Laufe des Gespräches hier quatschen. Die weltweite Bevölkerungsentwicklung natürlich, die Geschichte dieses Argumentes oder des Mythos Überbevölkerung, welche gewaltvollen Politiken damit auch einhergehen. Das wollen wir uns auch anschauen. Und das tust du auch alles in deinem Buch mit dem Titel Das Bevölkerungsargument, wie die Sorge vor zu vielen Menschen Politik beeinflusst, so heißt es. Bevor wir auf diese Punkte eingehen, hätte mich mal interessiert, Dana, woher kommt eigentlich dein Interesse an diesem Thema? Also ich weiß über dich, dass du Juristin bist oder Rechtswissenschaftlerin, dich vor allem viel so mit Völkerrecht und internationalem Recht auch befasst, auch den auf Fragen von Migration etwa. Also hätte mich schon mal interessiert, wo dieses Interesse an quasi Bevölkerungswachstum herkommt und welchen Beitrag erhoffst du dir vielleicht auch mit dem Buch so zur gegenwärtigen Debatte?
Ja, tatsächlich kam mein Interesse an Bevölkerungsfragen und diesem Überbevölkerungsdiskurs, auch wenn das Wort Überbevölkerung nur selten verwendet wird, sehr stark erstmal durch die Beschäftigung mit Migrationsfragen und so der Beobachtung, dass ganz häufig hinter den konkreten Regelungsfragen über Asyl und Zugang zu Territorium und wer hat jetzt welche Rechte, so ein insgesamtes politisches Narrativ von zu vielen Menschen steht. Also dass es ständig so eine Idee von Überflüssigkeit gibt und dass diese Überflüssigkeit auch selbst dann ja zu einer politischen Kraft wird quasi. Und also das war ein Punkt, wo ich auch angefangen habe, Sigmund Baumann, der so über Überflüssigkeit geschrieben hat, Hannah Arendt als Autoren zu ja entdecken oder also ihre Argumente auch zu verwenden und zunehmend dann auch gedacht hat, dahinter steht doch auch etwas, das hat nicht nur mit Migration zu tun, sondern da sind tatsächlich auch heute demografische Veränderungen im Gange. Es wachsen Weltregionen unterschiedlich oder es werden unterschiedlich viele Kinder in verschiedenen Weltregionen geboren. Und was heißt das eigentlich für Migration und was bedeutet diese ständige Sorge vor zu vielen Menschen, natürlich immer bestimmten zu vielen Menschen für unsere Politik? Und sehr häufig auch die Beobachtung dieses Widerspruchs im Blick auf demografische Fragen. Hier werden zu wenig Kinder geboren, wir haben ein demografisches Problem, weil eigentlich eine zu geringe arbeitende Bevölkerung eine zu große Rentengruppe schon jetzt versorgen soll. Also ich bin irgendwie aufgewachsen, auch in dieser Generation, wo ich sehr häufig gehört habe, es werden zu wenig Kinder geboren, gerade ihr Akademikerfrauen müsst mal mehr Kinder kriegen. Und gleichzeitig aber auch ständig hieß, ja, aber global gibt es zu viele Menschen und zu viele Kinder werden geboren und vor allen Dingen eben in Staaten Afrikas oder insgesamt des globalen Südens. Also dieser Widerspruch und die Migrationsfragen waren ein Punkt, der mich dahin gebracht hat. Und dann tatsächlich, du hast eingehend die Klimakrise und die Diskussion über Bevölkerung im Zuge dessen erwähnt. Das war ein weiterer Moment für mich, wo ich erstmal aus so einer breiten, nachrichtenlesenden Perspektive immer wieder auch konfrontiert war mit der Aussage, dass sozusagen es gar nicht so viel lohnt, hier Emissionen einzusparen, weil es werden so unendlich viele Kinder geboren in bestimmten Regionen und das sind alles auch sozusagen Emissionstreiber und das ist eigentlich das große Problem und das ist ein Stück weit einfach nicht wahr, ein Stück weit komplex. Ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf zurück, aber das war ein anderer Punkt, der mich ganz stark zu dem Thema gebracht hat und als ich einmal angefangen habe zu lesen, hat mich das echt gefesselt, dass ich den Eindruck hatte, es gibt so eine Dimension, die auch sehr irgendwie was mit Kultur zu tun hat, dass so diese Sorge vor zu vielen der anderen im Grunde die ganze Menschheitsgeschichte, auch lange vor diesem modernen großen Bevölkerungswachstum begleitet. Also ich muss dann immer denken an den Anfang des Buch Exodus in der Bibel, wo es darum geht, dass die Ägypter finden, die Israeliten bekommen jetzt zu viele Kinder und das ist eigentlich Grund für ihre Unterdrückung. Also ich glaube, das ist etwas, was ganz grundlegend in der Menschheitsgeschichte einfach auch kulturell vielleicht angelegt ist, kann man sagen, dass diese Sorge, dieses Beäugen auch von Gruppen und die Sorge, die anderen haben zu viele Kinder, irgendwie sehr ständig präsent war. Und in der Moderne, wie so vieles, wird es aber auch rationalisiert in so einer scheinbar neutralen Logik, dass es plötzlich nicht mehr darum geht, wir haben Angst vor den anderen, sondern es wird gepackt in Ideen von Armutsbekämpfung oder eben dann Entwicklung oder Feminismus und dass es doch eigentlich um reproduktive Rechte geht. Und aber doch immer wieder auch Momente sind, wodurch diese scheinbar guten Ziele und scheinbar neutralen Logiken Verantwortungsverschiebung passiert. Das, glaube ich, ein Stichwort für mich, dass dieses Bevölkerungsargument sehr oft damit zu tun hat, wo sehen wir die Hauptverantwortung für Probleme und dass es eben bei den Armen meiner Meinung nach nicht ganz nur die Kinderzahl, sondern es sind auch Umverteilungsfragen oder es ist eben bei der Klimakrise nicht nur die Zahl von Kindern im globalen Süden, sondern es sind eben auch die Konsumweisen vor allen Dingen von den Wohlhabenden in dieser Welt.
Ja. Ja, die Zahl ist bekannt, dass, glaube ich, das obere 1% so viel verbraucht an Emissionen wie die Hälfte der Weltbevölkerung, die untere. Ne? Und das bringst du auch in deinem Buch. Ne? Das zeigt schon mal, wie dieses Bevölkerungsargument den Blick auf das eigentliche Problem, nämlich Überkonsum, aber auch kapitalistische Wachstumsproduktionsweise dann verstellen kann. Vielleicht können wir dann einmal auf die objektiven Zahlen einmal schauen und vor allem, wie die sich seit der Moderne oder seit der Industrialisierung entwickelt haben, weil das hast du ja eingangs schon geschildert und das ist ja, glaube ich, auch allen Leuten mehr oder weniger bekannt, dass dann mit der Industrialisierung und gewissen Fortschritten, die dann beispielsweise auch im Gesundheitsbereich oder in der Medizin gemacht werden, dass da das Bevölkerungswachstum rasch dann zunimmt, erst in Europa und dann auch weltweit. Um 1800 leben etwa 1 Milliarde Menschen auf der Erde, das habe ich bei dir gelernt. Heute sind es ja gut 8 Milliarden. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen detaillierter schildern, wie sich denn die Weltbevölkerung bis heute entwickelt hat. Sagen wir mal von eben vorindustriellen Zeiten über den Beginn der Moderne / Industrialisierung bis heute. Und was waren vielleicht auch die Gründe? Ich habe jetzt schon ein bisschen was angedeutet, aber mit denen hast du dich wahrscheinlich auch auseinandergesetzt für diese Bevölkerungsentwicklung, für dieses rasante Wachstum.
Ja, also tatsächlich war jahrhundertelang Wachstum von Bevölkerung kein Thema, weil Bevölkerung einfach nicht so stark gewachsen ist. Und die Gründe waren natürlich gar nicht schön. Also wenn in Europa die Pest wütete und zeitweise ein Drittel der Bevölkerung einfach starb, dann ja, kann man sagen, es gab kein Bevölkerungsproblem, aber es gab natürlich einen sozusagen ganz schlimmen Grund dafür, dass Bevölkerung nicht wuchs. Und dann kommt es eigentlich durch eine Verbesserung der Verhältnisse, dass in einer Phase, wo die Hygienebedingungen besser werden, wo insgesamt Krankheiten besser behandelt werden, die Lebenserwartung insgesamt wächst Und vor allen Dingen die Kindersterblichkeit zurückgeht. Das ist eigentlich überall, also das passiert eben in England, Europa im frühen 19. Jahrhundert und dann auch überall global, ist das quasi der Punkt, wo starkes Bevölkerungswachstum einsetzt, wenn die Kinderzahl mal relativ hoch ist, eben auch, weil vorher häufig nicht viele Kinder davon überleben. Also es werden vielleicht in der Familie 7 Kinder geboren, aber nur 2 erreichen das Erwachsenenalter. Und wenn dann plötzlich die Verhältnisse sich so bessern, dass die Kindersterblichkeit zurückgeht, dass plötzlich eben von den 7 Geborenen auch 7 das Erwachsenenalter erreichen und die auch wieder jeweils viele Kinder haben, dann wächst natürlich Bevölkerung plötzlich exponentiell. Also es war in dieser Entwicklung die Ursache, die Details sind wahnsinnig komplex und teilweise, also gerade in dem Zusammenhang auch mit Industrialisierung, glaube ich, kann man ganz schwer die Faktoren ja clean auseinandernehmen. Aber es ist ganz klar, es verbessern sich die gesundheitliche Versorgung, Hygienemaßnahmen etc. Und das führt dazu, dass die Lebenserwartung wächst und die Kindersterblichkeit zurückgeht. Und gleichzeitig bleibt aber erstmal die Kinderzahl hoch und dann wächst Bevölkerung rasant. Und dann ist es in den meisten Gesellschaften so, ohne den kulturellen Faktor, wie viele Kinder geboren werden, völlig rauszukürzen. Aber generell gibt es so etwas, was als demografischer Wandel bezeichnet wird, nämlich dass dann, wenn sich eine Gesellschaft quasi daran gewöhnt, dass auch viele Kinder, die geboren werden, das Erwachsenenalter erreichen, dass dann die Kinderzahl zurückgeht. Also dass häufig von Situationen einer hohen Geburtenrate und großer Kindersterblichkeit über eine Phase von sehr starkem Wachstum mit immer noch hoher Geburtenrate und hoher Lebenserwartung, dann sich etwas einpendelt bei einer niedrigeren Kinderzahl und dann eben auch das Wachstum wieder zurückgeht. Und diese, also wir haben quasi insgesamt ein Bevölkerungswachstum und wir haben in vielen Gesellschaften zu verschiedenen Zeiten diese starke Wachstumsperiode, bevor quasi der demografische Wandel abgeschlossen ist. Und in Zahlen sieht das dann etwa so aus, dass um 1800 ungefähr 1 Milliarde Menschen auf der Erde lebten. Und dann beginnt eben das starke Wachstum und vor allen Dingen Europa wächst ganz rasant. Und es geht dann quasi immer schneller, dass die Milliarden dazukommen, weil eben Wachstum, wenn es einmal beginnt mit der Bevölkerung, dann exponentiell stattfindet. 1927 sind es dann 2 Milliarden. Mhm. Und im 20. Jahrhundert wächst dann die Bevölkerung global, also das Wachstum hat sich dann auch ausgebreitet, quasi von Europa auf viele andere Weltregionen, auf alle anderen Weltregionen. Und gerade Mitte des 20. Jahrhunderts ist so der Peak an quasi der Wachstumsrate, da liegen wir bei ungefähr 2%. In der Zeit sind es schon eher die Entwicklungsländer, also auch die dann gerade unabhängig gewordenen Staaten, was natürlich ganz viele geopolitische Implikationen hat. Aber gut, wir bleiben erstmal bei den Zahlen, die ganz stark wachsen. Und in dieser Phase, wenn dann eben Wachstum 1974 ist man bei 4 Milliarden, 1987 bei 5, 1999 bei 6, 2011 bei 7 und jetzt eben 2022 haben die 8 Milliarden erreicht. Und das ist ein Wachstum, was jetzt sich eigentlich schon verlangsamt hat. Aber also überall in der Welt sinken seit langem die Geburtenraten. Das Wachstum ist rückläufig. Aber dadurch, dass ja alle Menschen, die geboren werden, dann auch quasi noch zur Weltbevölkerungszahlen, so bis sie erwachsen werden und ja auch wieder Kinder bekommen, ist der Effekt auf die Weltbevölkerung so, dass im Moment sie immer noch wächst, obwohl das Wachstum rückläufig ist. Und die Prognosen im Moment sind, dass ungefähr 2084 das Peak sozusagen erreicht wird, mit rund 10 Milliarden Menschen und danach die Weltbevölkerung insgesamt schrumpfen wird. Das sind natürlich immer Prognosen und die, also das lässt sich nicht mit vollkommener Sicherheit voraussagen, aber im Grunde haben wir einfach eine große Phase von massivem Weltbevölkerungswachstum gesehen, das jetzt fast zum Ende gekommen ist, dass die Welt verändert hat und das begleitet wurde eben von auch den Debatten, wie mit dieser neuen Zahl an Menschen umzugehen ist.
Ja, interessant auf jeden Fall auch zu hören, wie sich das weiterentwickeln wird mit der Weltbevölkerung, dass da um 2080 herum voraussichtlich schon der Peak erreicht sein wird und dann ein Rückgang zu beobachten sein wird und dann werden auch die Debatten, glaube ich, andere sein. Aber vielleicht können wir mal auf den demografischen Wandel zu sprechen kommen, den du da beschrieben hast. Ist das sowas wie ein Gesetz und was sind da die wichtigeren Zusammenhänge, also zum Beispiel ökonomische, gesundheitspolitische, bildungspolitische. Denn mir scheint ja gerade mit Blick auf Bevölkerungswachstum, wo ja heute regional große Unterschiede noch immer bestehen, wo aber heute so Bevölkerungswachstum kulturalisiert wird in Diskursen, ne? Oder ja tatsächlich auch auf eine rassistische Weise so, das sind halt die anderen da in Afrika, wo gegenwärtig weltweit gesehen die Bevölkerung am schnellsten wächst, ja, oder die in Asien oder wie auch immer, ne, die halt eben so viele Kinder bekommen. So, das ist, glaube ich, was stark in den Köpfen noch drin ist, aufgrund des kolonial-rassistischen Mindsets, was da noch immer existiert. Deswegen kannst du vielleicht mal beschreiben, ist das wirklich so ein Gesetz, dass man immer so quasi so ein exponentielles Wachstum hat und dann irgendwie so einen Peak und es flacht ab? Und was sind die eigentlichen Gründe dahinter?
Ja, es ist kompliziert, weil Bevölkerungswachstum ja im Kern auch auf so etwas extrem Persönliches und Intimes, nämlich eben die reproduktiven Entscheidungen auch von Menschen, von Paaren zurückgeht. Und es ganz, also man kann einerseits natürlich ganz viel sagen anhand von Statistiken, wie das zusammenhängt mit Wohlstand, Bildung etc. Und gleichzeitig bleibt es natürlich eine persönliche Entscheidung und kulturelle Faktoren gibt es auch. Also was klar ist, ist, dass insgesamt mit der Versorgung und der, also dadurch auch in einem gewissen Maße mit dem Wohlstand, wenn Kindersterblichkeit zurückgeht, immer auch die Geburtenrate zurückgeht. Also es werden einfach weniger Kinder geboren, wenn Eltern davon ausgehen können, dass die auch größtenteils überleben. Hm. Und die Bildung der Frauen und insgesamt auch sozusagen Gleichstellungspolitik ist ein großer Faktor, weil wenn Frauen eben erstens überhaupt die Wahl haben, wie viele Kinder sie gebären und eben auch andere Möglichkeiten haben, als nur Mutter zu sein, dann führt das auch dazu, dass durchschnittlich weniger Kinder geboren werden. Natürlich auch so etwas wie jetzt, wenn man spezifischer in Länder schaut, wo es dann vielleicht nicht um den Unterschied von einer durchschnittlichen Geburtenrate von oder einer durchschnittlichen Fertilitätsrate von 5 versus 2 geht, sondern um kleinere Unterschiede. Ja, dann spielen natürlich auch Faktoren wie Kinderbetreuung geregelt. Also ganz, ganz viele Faktoren spielen eine Rolle für diese reproduktiven Entscheidungen. Die bleiben aber im Kern persönliche Entscheidungen. Und ich glaube, einerseits ist es ganz gefährlich, wenn das so essentialisiert wird und besonders natürlich, wenn es auf so eine rassistische Weise essentialisiert wird. Ja, diese Menschen in Afrika haben zu viele Kinder. Und umgekehrt ist es aber auch gefährlich, wenn so ein Modell universalisiert wird und gesagt wird, die richtige Familiengröße ist irgendwie 2 Kinder zu haben. Und das ist das, wo alle vernünftigen Menschen irgendwie hinkommen, wenn sie nur genügend Bildung und Wohlstand und Möglichkeiten haben. Denn das blendet erstens vollkommen aus, dass tatsächlich es auch kulturelle, religiöse, was auch immer Gründe geben mag, dass Menschen eine unterschiedliche Familiengröße als das Normale oder das für sie Wünschenswerte betrachten. Und dass es halt letztlich eine ganz persönliche Entscheidung bleibt. Und ich habe da im Buch das Beispiel verwendet, dass Emmanuel Macron irgendwann mal im Entwicklungszusammenhang eben sagte, keine vernünftige oder keine gebildete Frau wird sich entscheiden, 7 Kinder zu haben. Und ein paar Monate später wurde Ursula von der Leyen Präsidentin der Europäischen Kommission. Also man kann immer sagen, es lassen sich eben diese Aussagen nicht pauschalisieren. Es gibt ganz viel Spielraum und trotzdem gibt es natürlich Statistiken, die ganz klar sagen, Bildung von Frauen führt dazu, dass Geburten im Durchschnitt zurückgehen. Und das Wichtigste, das ist auch das, wo sich die Arbeit des UN-Bevölkerungsfonds wesentlich jetzt drauf richtet, ist natürlich, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, die Kinderzahl zu bestimmen, also dass Verhütungsmittel zur Verfügung stehen, dass Frauen eine gesundheitliche Versorgung haben, die ihnen erlaubt, eben auch über ihren Körper, ihre Reproduktion zu entscheiden.
Ja, witzig auf jeden Fall, dass du dieses Beispiel da erwähnt hast, weil meine Mutter, die ich für eine sehr vernünftige Frau halte, die hat sich für 8 Kinder entschieden. Ich bin der Jüngste.
Wirklich?
Und ich erinnere mich noch an meine Kindheit, welche Anfeindungen wir da erlebt haben als kinderreiche Familie, vor allem so klassistischer Art, ja, wo wir in der Nachbarschaft durchaus auch mal beschämt wurden. Also diese Normierung, so und so viele Kinder sind richtig und so viele Kinder sind falsch, das hat sich bei mir auch ganz doll im Alltag auch gezeigt. Aber ja, das nur am Rande. Vielleicht können wir mal, um den Punkt abzuschließen, bevor wir über die Geschichte des Mythos über Bevölkerung sprechen, vielleicht können wir mal auf die heutigen regionalen Unterschiede kurz nochmal schauen. Aber wie sind denn heute eigentlich, wenn man sich die Kontinente mal anschaut, also Europa, Asien, das unterteilst du dann im Buch nochmal in China und Indien, weil das, glaube ich, ja die bevölkerungsmäßig die größten Länder sind. Nordamerika, Südamerika, Afrika. Was sind da denn die Bevölkerungszahlen so quasi? Wie ist das Verhältnis global gesehen? Und was ist da von der Entwicklung her vielleicht noch zu erwarten aufgrund von unterschiedlichen Fertilitätsraten?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es in 22 so den Punkt gab, oder 23 jetzt auf jeden Fall, dass Indien, China und Afrika von der Bevölkerungszahl alle bei 1,4 Milliarden standen. Das ist irgendwie so, gibt so ein bisschen ein Bild, weil erst China und dann Indien zwei sehr bevölkerungsreiche Staaten waren, muss man sagen, oder sind. Aber in China, dass die Bevölkerung jetzt schon schrumpft und in Indien quasi der Höchstpunkt des Wachstums erreicht ist. Während Afrika, was natürlich ganz viele Staaten sind, ein ganzer Kontinent, aber eben auch mit dieser Vergleichszahl 1,4 Milliarden jetzt noch weiter wächst. Und eigentlich ist von den Geburtenraten Afrika der Kontinent mit wirklich dem noch größten Wachstum. Man muss natürlich immer sagen, Bevölkerungsentwicklung sind nicht nur Geburtenraten, sondern sind natürlich auch Migration. Aber in Europa haben wir im Moment durchschnittlich eine Fertilitätsrate von 1,5. Ich sollte vielleicht dazu sagen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass im Durchschnitt von einer Frau im Laufe ihres Lebens 1,5 Kinder geboren werden. Und es wird in westlichen Gesellschaften eben mit einer relativ geringen Kindersterblichkeit gesagt, dass 2,1 die Fertilitätsrate ist, mit der Bevölkerung eigentlich ohne Emigration stabil bliebe, also gleich bliebe. Das ist quasi, kann man dann sich vorstellen, zwei Menschen kriegen ein Kind. Oder man kann auch einfach sagen, die Hälfte der Weltbevölkerung ungefähr sind Frauen. Wenn die im Durchschnitt 2,1 Kinder bekommen, es gibt sozusagen einige wenige, die leider selbst nicht das Erwachsenenalter erreichen. Aber dann ist durchschnittlich die Bevölkerung konstant. Und das heißt auch, dass bei einer Fertilitätsrate von 1,5 Bevölkerung ohne Immigration eigentlich schrumpfen würde. Sagen wir, sind heute die Fakten, wir haben heute jetzt eine Situation, wo die Fertilitätsrate in Europa, Nordamerika bei 1,5 liegt. Das ist tatsächlich auch der deutsche Durchschnitt. Und wo in Afrika immer noch die Fertilitätsrate bei 4,3, knapp 4,23 liegt. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. In Asien ist sie bei 1,9. Also Afrika ist im Moment die am stärksten wachsende Weltregion. Aber auch dort sind überall die Geburtenraten schon rückläufig. Also auch dort ist sozusagen in Sichtweite, dass nach und nach die Geburtenzahl zurückgeht und dann auch das Wachstum sich abschwächt. Aber das wird eben noch dauern. Und in diesem verbleibenden Wachstum jetzt in den nächsten Jahrzehnten wird sich sehr verschieben, wie die Weltbevölkerung sozusagen zusammengesetzt ist. Also das Wachstum findet ganz großanteilig durch Afrika statt und bedeutet einfach für die nächsten Jahrzehnte, dass das Auswirkungen auf Migration ein Stück weit haben wird, dass eben die Weltbevölkerung in manchen Regionen ohne Immigration schrumpfen würde und in anderen noch ganz stark ohne Emigration wächst.
Ja, wir wollen gleich noch drauf schauen, wie diese demografischen Unterschiede und die Angst vor einer vermeintlichen Überbevölkerung etwa in Afrika auch Migrationsdiskurse prägen, vor allem die rassistische Abschottung gegen notwendige Migration und auch die antifeministische Geburtenpolitik, die etwa autoritäre Regierungen machen, ne, in Europa und die Rechte auf die Spitze treiben wollen. Können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht jetzt tatsächlich mal ein Blick auf die Geschichte des Bevölkerungsarguments. Also der Behauptung, dass soziale oder ökologische Probleme auf zu großes Bevölkerungswachstum zurückgehen oder das, was man ja vielleicht auch Mythos von Überbevölkerung nennen könnte. Vielleicht gehen wir mal tatsächlich an den Beginn der Moderne im 19. Jahrhundert. Wir haben schon drüber gesprochen, dass da aufgrund verschiedener Entwicklungen dann das Bevölkerungswachstum zunimmt, ja. Und den Auftakt zur Debatte um zu viele Menschen, den gab dann 1798 Thomas Malthus mit seinem Essay Das Bevölkerungsgesetz. Vielleicht kannst du das einmal mitnehmen an diesem Punkt. Wie hat der, also der Name ist natürlich irgendwie allen ein Begriff, ne? Aber wer war das und wie hat Malthus da argumentiert? Und wie wurde Malthus da von Zeitgenossen und dann auch vielleicht von späteren Leuten rezipiert? Welche politische Wirkung hatte also seine Schrift, der im Kontext vor allem dann von Industrialisierung und neuen sozialen Fragen? Klar, er hat das schon früher geschrieben, aber es wurde ja in dem Kontext vor allem dann auch rezipiert.
Ja, also es war eine Zeit von Umbrüchen und auch Zeit von neuen Ideen über Gleichheit, in der Malthus das schreibt. Er kam auch aus einem Umfeld, wo wirklich die Französische Revolution diskutiert wurde und ihn haben diese Fragen, diese großen Fragen von was bringt die Zukunft? Wie kommen wir zu einem immer besseren Zustand? Die haben ihn beschäftigt und er schreibt als Pfarrer und auch später dann Ökonom oder also Ökonomieprofessor. Er ist als, dass er als Pfarrer schreibt, ist insofern ganz interessant, dass tatsächlich bei den Kirchen in dieser Phase ganz viel Statistiken ruhen über Bevölkerungsentwicklung, weil die mit den Taufdaten und mit den Beerdigungen und sozusagen den Sterbedaten quasi die Statistiken an der Hand haben darüber, was in der Bevölkerung passiert. Und Malthus macht als erster eigentlich dieses starke Argument, dass er sagt, das Wachstum der Bevölkerung, die zu hohe Geburtenrate ist ein Problem. Und was er sagt, ist, dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln nicht mitkommt. Das ist eigentlich sozusagen der Kern des malthusianischen Arguments, dass Bevölkerung, wenn sie ungehemmt wächst, exponentiell wächst und dass die Nahrungsmittelversorgung da nicht mithalten kann und nur linear wachsen kann sozusagen. Dass wenn man immer mehr Kinder hat, aber nur peu à peu vielleicht ein bisschen mehr Getreide anbauen kann oder all das, was eben zur Nahrungsversorgung beiträgt, dass da notwendig Probleme entstehen. Und er sagt auch in einer Stelle von seinem Buch, das ist der wahre Grund, weshalb es den Armen in England so schlecht geht, obwohl wir doch so viel Hilfe sozusagen zahlen dafür, dass es ihnen besser geht. Und ich glaube, das zeigt ganz stark so eine Spannung in der Situation, in der er schreibt, nämlich, dass einerseits Armut viel stärker zum Skandal wurde. Also bis dorthin gab es natürlich auch arme Reiche und Versorgung. Aber mit diesen Ideen von Gleichheit, die durch die Aufklärung in die Welt kam, wurde das Problem, dass manche Menschen sehr arm sind, viel stärker zu einem politischen Skandal. Und einerseits ist es also dieses Ernstnehmen, dass das ein Problem ist, was seine Schrift charakterisiert. Und gleichzeitig wurde sein Argument auch verwendet als quasi Abtun dieser Situation, nämlich dann als eine Antwort, die gesagt hat, die Armen haben zu viele Kinder und das ist der Grund, dass sie so arm sind und das ist auch der Grund, dass wir nicht versuchen sollten, ihr Los zu verbessern durch Geld, durch irgendwie Gesetze, die ihre Situation verbessern. Also Malthus spricht sich ganz explizit gegen die Armengesetze aus. Und sein Argument wird, glaube ich, in der intellektuellen Schicht Englands und dann ganz Europas in dieser Phase der Industrialisierung sehr stark durch eine bürgerliche Schicht aufgegriffen, die einerseits nicht wollen, dass es diese Armut gibt. Es ist ihnen nicht egal, dass Menschen unter miserablen Umständen leben. Sie wollen, dass es besser ist und gleichzeitig wollen sie aber auch ihre Privilegien nicht aufgeben und ein Stück weit an der auch für sie selbst bequemen Verteilung wollen sie nicht rütteln. Und dadurch ist dieses Bevölkerungsargument quasi auch ein sehr bequemes, um eben zu sagen, ja, es liegt an den zu vielen Kindern. Wenn ihr weniger bekommt, geht es euch auch besser.
Ja, interessant. Aber unwidersprochen war das natürlich auch nicht. Man lernt bei dir, dass tatsächlich Marx und Engels zum Beispiel Gegenthesen formuliert haben, also sich explizit mit Malthus beschäftigt haben und mit diesem vermeintlichen Bevölkerungsgesetz, dass zu viele Menschen quasi de facto zu Hunger führen. Ich meine, das ist ja was heute auch noch zum Teil Vorstellungen von Welternährung und Weltbevölkerung dominiert. Und damals ist natürlich aber die kapitalistische, also dann zur Zeit von Marx, so der Ausgang der kapitalistischen Entwicklung beginnt ja in der Landwirtschaft und mit einer unglaublichen Produktivmachung der Landwirtschaft auch, dann der Verstädterung und dann auch der Möglichkeit, diese Städte dann und die wachsende Bevölkerung in diesen Städten zu versorgen. Und dementsprechend beschäftigt sich Marx auch damit und Engels, gibt es eigentlich diesen Zusammenhang so automatisch, ne? Bevölkerungswachstum und Hunger, das ist das eine. Und die haben auch natürlich eine andere Antwort auf die, wie wir wissen, ne, auf die soziale Frage. Ja, also
ja.
Vielleicht kannst du das aber mal schildern, was dem entgegengehalten wird, dem Argument auch, dass die Armen ja selbst schuld sind aufgrund der vielen Kinder.
Ja, ich glaube, zum einen möchte ich nochmal betonen, dass die Fragen von Nahrungsversorgung überhaupt nicht banal und irrelevant sind. Also das ist natürlich sehr real. Eine wachsende Bevölkerung muss erstmal versorgt werden oder also es muss erstmal all diese Nahrungsmittel geben und natürlich auch nicht nur Nahrungsmittel, es sind auch andere Dinge wie Infrastruktur, Arbeit und so weiter. Also ich will immer wieder sagen, dass manchmal besteht, glaube ich, die Gefahr, dass wenn man wenn ich über das Bevölkerungsargument spreche und sozusagen diese Fehlannahmen, dass der Eindruck entsteht, die Fakten seien völlig irrelevant und es ginge nur um den Diskurs. Das ist nicht der Fall. Es ist ein reales Problem, das ein Stück weit Malthus auch auf eine Weise beschreibt, die, glaube ich, einiges richtig beobachtet hat.
Und es gab ja auch Hungersnöte und Emigration
genau.
In dieser Zeit in Europa, ne? Also, ja.
Genau, exakt. Und also es ist nicht, um zu sagen, es ist banal, es hat keine Fragen aufgeworfen von Versorgung, aber umgekehrt hat es halt auch eine ganz starke politische Wirkung entfaltet, ja, die auch Fragen von Umverteilung weggeschoben hat. Und das ist das, was Marx und Engels ganz wesentlich Malthus vorhalten, dass das eigentlich ein Ablenkmanöver ist, diese Argumentation mit Bevölkerungswachstum und dass die Umverteilung oder wirklich auch die Umstrukturierung von der gesamten Produktionsweise, dass eben es nicht mehr Arbeiter mit 14-Stunden-Schichten sein sollen, die den Wohlstand erschuften und letztlich die Fabrikbesitzer, die davon profitieren, sondern dass das anders sein müsste, dass das Kern dessen ist, weshalb es Menschen schlecht geht. Also das ist ja nochmal, um zu sagen, die Idee, die Armen haben so viele Kinder und deswegen geht es ihnen schlecht, dem wird eben von Marx Engels entgegengestellt, nein, die Armen haben auch viele Kinder vielleicht, aber ihnen geht es schlecht, weil sie 14 Stunden in der Fabrik schuften, nicht bezahlt werden, wenn sie krank werden, Hungerslöhne haben und das einfach keine fairen Bedingungen sind. Und also diese sozialen Gerechtigkeitsfragen anstelle eben von einer Responsabilisierung der Armen selbst, die einfach doch ihr Los verbessern könnten, indem sie weniger Kinder hätten. Das ist Kern dessen, was von Marx Engels gegen Malthus vorgebracht wird.
Ja, Leute, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen. Dissens braucht dringend euren Support, denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Wenn du noch nicht dabei bist, dir dieser Podcast hier gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann werd doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 3 Euro im Monat. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin, die unterstützen wir ja mittlerweile auch. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Dana Schmalz abzustauben, das Bevölkerungsargument, wie die Sorge vor zu vielen Menschen Politik beeinflusst. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, findest du in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Rechtswissenschaftlerin Dana Schmalz über Bevölkerungspolitik und den Mythos über Bevölkerung. Dana, dieses Argument, dass hohe Geburtenraten die wesentliche Ursache von Armut sind, das hat ja nicht nur damals stattgefunden, so, sondern das hat's ja auch dann im Verlauf der Geschichte, zum Beispiel im 20. Jahrhundert, dann auch nochmal gegeben. Dann eher auf globaler Ebene, so in 1960er und 1970er Jahren. Das sind dann so die Höhepunkte, lernt man bei dir, der Debatten um Überbevölkerung, sage ich mal, im globalen Kontext, ne? Also nach der Dekolonisierung, nach dem Zweiten Weltkrieg, der Unabhängigkeit zum Beispiel vieler Staaten in Afrika und dann auch einem rasanteren Wachstum der Bevölkerung dort, gehen dann dort auch so im entwicklungspolitischen Kontext so Debatten um Armut los und was man eigentlich zur Armutsbekämpfung machen soll. Und das ist ganz interessant, dass man dort quasi auf einem anderen Level oder einer anderen Ebene dann eine Wiederholung dieses Argumentes sieht, ja, dass das Bevölkerungswachstum oder die vielen Kinder dafür ursächlich sind, dass viele Menschen in Armut leben. Vielleicht kannst du das mal schildern, wie sich da das wiederholt und der Einfluss der Idee von Überbevölkerung da in den internationalen Beziehungen plötzlich eine Rolle spielt und auch Entwicklungspolitiken prägt.
Ja, in dieser Phase, so ab den im Grunde ab der Gründung der Vereinten Nationen 1945, in den späten 40ern, Indien unabhängig, dann sozusagen in den Jahrzehnten bis 1980 verdreifacht sich die Zahl der Staaten in den Vereinten Nationen. Also da passiert ganz viel, da ist irgendwie die Phase der Dekolonialisierung und damit die große Frage, wie auch jetzt die Staaten nicht nur unabhängig werden können, sondern tatsächliche Gleichheit angestrebt, hergestellt werden kann. Und ja, die größte Kontinuität auch in der Ungleichheit sind die wirtschaftlichen Verhältnisse, dass eben auch Staaten, die vorher Kolonien waren, weiter als Rohstofflieferanten eigentlich operieren und die Produktion stark in den industrialisierten Staaten stattfindet etc. Also in dieser Phase der Dekolonisierung geht es ganz viel um Ungleichheit und es gab dann auch in den späten 60ern, frühen 70ern diese Bewegung von Entwicklungsländern gefordert für eine neue Weltwirtschaftsordnung. Also die Forderung, die Regeln, die auch überwiegend von den ehemaligen Kolonialmächten geschrieben waren, was internationales Wirtschaftsrecht, also sowohl Investitionsrecht als auch Handelsrecht betrifft, umzuschreiben und ganz radikal umzugestalten. Und das sozusagen ist einer, es geht um ökonomische Gleichheit. Die Welt ist in dieser Phase, auch heute noch, in dieser Phase sehr ungleich. Ein Teil ist sehr wohlhabend und ein anderer ist sehr arm. Und gleichzeitig stehen sich zwei sozusagen demografische Profile gegenüber. Es gibt eben die industrialisierten Staaten, haben alle diesen demografischen Wandel eigentlich schon durchgemacht, haben häufig dann Fertilitätsraten von 2 oder weniger. Und die neu unabhängigen Staaten, die sind ganz überwiegend noch ganz geburtenstark. Und in dieser Konstellation geht es jetzt sehr viel um Geburtenraten und Bevölkerungswachstum als sozusagen Problem von Entwicklung. Entwicklung wird zu dem Schlagwort, mit dem irgendwie auch Dekolonisierungsfragen behandelt werden. Und was ich glaube, was man da beobachten kann, ist tatsächlich etwas, wie du sagst, was eine gewisse Parallele hat zu dem Bevölkerungsargument im 19. Jahrhundert, dass nämlich über tatsächliche wichtige Fakten und wichtige Fragen von Infrastruktur, Bildung etc. gesprochen wird im Zusammenhang mit hohen Geburtenraten, aber dass auch das dient als Erklärung für die enorme Ungleichheit in der Welt. Und dass sozusagen die Beschäftigung mit diesem Entwicklungsproblem hohe Geburtenraten eigentlich eine notwendige Debatte über die Reform der Weltwirtschaftsordnung auch ein bisschen an den Rand drängt. Und das soll nicht bedeuten, dass das irgendwie eine simple Front war. Also in der Bemühung, auch das Thema Bevölkerung auf die Tagesordnung zu setzen in den Vereinten Nationen, sind auch ganz viele Entwicklungsländer beteiligt. Und wie gesagt, es sind auch reale Fragen und das sozusagen, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass die Bildung verbessert wird, dass Bedingungen hergestellt werden, unter denen die Geburtenraten sinken. Das ist per se erstmal gar nicht schlecht. Aber was ich für sehr problematisch halte, ist eben, wie auch in der Öffentlichkeit und auch ganz stark getrieben durch große Nichtregierungsorganisationen sich ein Narrativ verbreitet, dass dieser Kinderreichtum, dieses Bevölkerungswachstum ist, das arme Staaten arm macht oder die Bevölkerung in diesen Staaten arm hält. Und dass auch das wieder ablenkt von den großen anderen Faktoren, dass es sie ablenkt von Reparationen, die ehemalige Kolonialmächte in größerem Maße hätten zahlen können, dass sie eben ablenkt von den radikalen Reformen wirtschaftlich. Und ich glaube, das ist etwas, was ich ein Stück weit nur als Hypothese aufstellen kann, weil man natürlich nie eine alternative Geschichte nochmal sich anschauen kann. Wie wäre es jetzt gewesen, wenn dieser Bevölkerungsdiskurs in der Zeit anders gewesen wäre? Aber ich denke, die teilweise Obsession auch mit dem Thema ist rückblickend schon faszinierend.
Wie hat sich das dann bis heute entwickelt? Nur um das noch kurz abzuschließen, bevor wir dann wieder den Sprung nochmal zurück machen ins 19. und frühe 20. Jahrhundert, wo dann auch gewaltvolle Bevölkerungspolitiken echt eine krasse Rolle spielen. Aber wie hat sich, weil du es jetzt eine Obsession fast schon genannt hast, in den 60er, 70er Jahren mit diesem Bevölkerungswachstum, ja, und gleichzeitig spielen diese Diskurse und diese Frage ja heute auch immer noch eine Rolle?
Ja, also ein Stück weit international verändert sich dann so ab den späten 70ern allmählich das Vokabular, also das offene Reden über Bevölkerungsprobleme, über die Bevölkerungsexplosion, was in den 60ern, 70ern Standard ist, das verschwindet. Es geht immer stärker dann um reproduktive Rechte. Das ist etwas, was wir bei der Weltbevölkerungskonferenz 74 auch schon sehen, was da quasi so ein bisschen einsetzt. Es ist auch aufgrund der Frauenbewegung und sozusagen den feministischen Einfluss, der darauf drängt, das nicht als ein Problem, das sozusagen von oben durch Programme gelöst wird, sondern als eine Frage, die eben so stark verwickelt ist, verbunden ist mit Frauenrechten zu behandeln und eben dann auch durch die Stärkung von Frauenrechten eigentlich das zu befördern, wobei auch das dann eben ein Stück weit noch Bevölkerungspolitik bleibt, wenn eigentlich das Ziel eine Senkung der Geburtenrate ist, auch wenn sie dann durch sozusagen Frauenrechte erreicht werden soll. Aber insgesamt verändert sich das Vokabular und verändert sich auch oder verschwindet ein bisschen der Alarmismus. Ich glaube, wir sehen ein bisschen, dass sich ab den 80ern und vor allen Dingen 90ern das auch verschiebt, dass die demografischen Ängste im Westen nicht mehr so stark zu Bevölkerungsprogrammen in Entwicklungsländern führen, aber dafür stärker sich in Migrationskontrolle auswirken. Also dass immer noch die Sorge vor zu vielen Kindern im globalen Süden durchaus politiktreibend ist, aber diesmal geht es halt mehr darum, dann die Bevölkerung auch dort zu halten, wo sie geboren wird. Und natürlich ist genau, das bleibt irgendwie auf der Tagesordnung, aber tatsächlich sinkt einfach auch die Geburtenrate. Sehr viele Staaten des globalen Südens haben dann in dieser Phase 60er, 70er Familienplanungsprogramme verabschiedet, teilweise wirklich unter Druck auch, gerade durch Außenpolitik, also dass Entwicklungshilfe dann daran gekoppelt wurde. Ein Beispiel dafür ist, dass Ägypten ganz stark unter dem Einfluss von USAID ein Familienplanungsprogramm verabschiedet hat. Und Beispiel gibt es aber in verschiedenen Staaten. Aber insgesamt ist sowohl, wird sozusagen politisch was getan, die Geburtenraten gehen langsam zurück, der Alarmismus verschwindet langsam, aber teilweise verschiebt sich eben auch die Sorge vor so viel Menschen nur in dem Politikbereich.
Ja, lass uns gerne nachher nochmal auf Migrationskontrolle schauen und auch auf die Attacken auf reproduktive Selbstbestimmung, die wir da sehen. Aber vielleicht springen wir jetzt tatsächlich noch einmal kurz zurück ins 19. und frühe 20. Jahrhundert, denn in Europa beginnt ja dann man sich auch schnell dafür zu interessieren, wer sich fortpflanzt und wie man Kontrolle darüber ausüben kann. Mitte des 19. Jahrhunderts wird dann die Eugenik auch populär, also das Steuern menschlicher Fortpflanzung, und vermischt dann mit sozialdarwinistischen Motiven oder Rassendenken werden dann auch bestimmte Menschen als minderwertig und ihre Fortpflanzung als ja zu kontrollieren eingeordnet. Und du behandelst dann in deinem Buch auch gewaltvolle Bevölkerungspolitiken, wie etwa Zwangssterilisation, die da dann auch ihren Ausgangspunkt haben. Ja. Und ich glaube, der Bogen lässt sich historisch dann ja auch schlagen hin zu einer gewaltvollen und genozidalen Politik, sagen wir mal im europäischen Kolonialismus, aber auch im Nationalsozialismus. Also im Nationalsozialismus hat auch Zwangssterilisation eine Rolle gespielt. Also beschreib doch vielleicht mal das Verhältnis von Bevölkerungsargument, also der Sorge vor zu vielen Menschen oder vor zu vielen falschen Menschen und dann der aufkommenden Eugenik sowie Rassenlehre.
Ja, ich glaube, man sieht in ganz vielen Phasen, dass es immer sehr eng beieinander liegt. Also dass ein Stück weit die Argumentation oder die Sorge insgesamt vor zu vielen Menschen auch befördert, dass die Diskriminierung irgendwie gerechtfertigt erscheint manchen, also dass sie sozusagen die Diskriminierung, das hierarchisierende Denken auch stärkt und dass es eigentlich immer um die Geburten bestimmter Menschen geht, die als falsch gelten. Also es ist fast nie wirklich eine neutrale Sorge vor zu vielen Menschen, sondern es ist meistens eine spezifische Sorge vor zu vielen der anderen sozusagen. Und dann im späten 19. Jahrhundert kommt eben Eugenik auf und kann das so als ja irgendwie auch Abfolge von Malthus, Darwin und dann Galton sehen, dass Darwin ganz stark Malthus gelesen hatte und irgendwie auch gut kannte, was Malthus argumentiert und dann eben sein Buch über die Evolutionstheorie, das erstmal ja gar nicht jetzt ein menschliches Bevölkerungsargument beinhaltet, schreibt, was sehr, sehr einflussreich wird, genauso wie auch Malthus' Schrift sehr, sehr einflussreich wird und was eben auch dann verkehrt wird in ein sozialdarwinistisches Argument. Also die Idee, die eigentlich eine naturwissenschaftliche Analyse ist, nämlich dass die Arten sich entwickeln, indem die Angepassten, die meist Angepassten immer überleben und dass sich so Anpassungen entwickeln etc., dass dieses Survival of the Fittest eigentlich dann verkehrt wird in eine normative Idee, dass nämlich eine Gesellschaft besser wird, wenn man die Schwächsten irgendwie wegkürzt. Und diese Idee wird ganz stark prominent durch Galton, der eben quasi der Erfinder oder der prägend der Eugenik ist und der ja am Anfangspunkt einer ganz großen Entwicklung, wo mehrere dann eugenische Gesellschaften und so weiter in Europa gegründet werden, steht, die alle von dieser Idee getrieben sind, dass man die Bevölkerung quasi sortiert, dass man die Geburten der Richtigen fördert und die Geburten der Falschen unterbindet. Und die engen Zusammenhänge zwischen Eugenikern und Malthusianern sind bemerkenswert. Also Malthus bleibt wirklich auch eine präsente Kraft insofern, dass es eine Malthusian Society gibt etc. Also es gibt wirklich Anhängergruppen, die weiter mit diesen Ideen von Malthus beschäftigt sind und die sind ganz eng verbunden mit eugenischen Gruppen und es ist in einer, in der ersten Ausgabe des Eugenic Review, wo das so steht, ja eigentlich sind wir uns einig darüber, dass die Geburten der Schlechten unterbunden werden sollen und wir unterscheiden uns nur in der Frage, ob nun die Geburten von der richtigen Bevölkerung gefördert werden sollen oder nicht. Das sagen die Eugeniker und die Malthusianer lehnen es ab. Also es gibt eine ganz enge Verbindung tatsächlich zwischen dieser generellen Sorge vor zu vielen Menschen und dieser spezifischen Hierarchisierung und auch Entwürdigung von manchen Menschen über ein Bevölkerungsargument. Ja. Und die Eugenik ist auch rassistisch. Sie ist ganz stark dann verwoben mit dem Rassismus, der durch kolonialen Imperialismus auch stattfindet, der auch darin Ausdruck findet, dass so die ersten großen Volkszählungen in Kolonien stattfinden und dass diese Vermessung von Bevölkerung, die im 19. Jahrhundert stärker einsetzt, direkt auch verbunden ist mit einer Klassifizierung und Hierarchisierung. Also dass in dem Moment, wo eigentlich Statistiken über Bevölkerung erstellt werden, es nie nur neutrale Statistiken sind, sondern immer direkt schon Statistiken von besser, schlechter. Und diese Kategorisierungen greifen direkt auch ineinander mit ja dem Klassendenken, das man sozusagen am Anfang bei Malthus irgendwie oder mit den malthusianischen Argumenten gesehen hat. Denn Pauperismus, also sozusagen der Vorwurf des Armseins, wird eigentlich als genauso auch ein genetischer Defekt gesehen. Es wird mit der Eugenik auch argumentiert, dass indem man Menschen davon abhält, Kinder zu kriegen, die arm sind, man die Armut besiegen kann. Und diese Ideen, dass man quasi alles über Geburtensteuerung in der Gesellschaft verbessert, hat eben eine unglaublich gewaltvolle Dimension, die durch die Zwangssterilisation, durch die Sterilisationsgesetze, die dann überall in Europa auch aufkommen und natürlich im Nationalsozialismus ihren absolut mörderischen Höhepunkt finden, so ganz greifbar und dramatisch wird.
Ja. Ich könnte mal einmal einen Blick auf diese, weil es so unmittelbar dann mit dem Eingriff in reproduktive Freiheiten auch verbunden ist, einen Blick auf diese gewaltvolle Geschichte von Zwangssterilisation werfen, mit der du dich auch in deinem Buch befasst. Und da schaust du nicht nur auf das frühe 20. Jahrhundert, sondern dann auch tatsächlich in spätere, also in die Nachkriegszeit, wo dann Zwangssterilisationen auch immer noch stattgefunden haben, etwa in Peru oder auch in Kanada und auch Sterilisationskampagnen in Indien und der Tschechoslowakei in den 70er Jahren sind Thema in deinem Buch. Also vielleicht kannst du da mal den langen Bogen schlagen. Ich meine, die Motive sind natürlich höchst unterschiedlich, vollkommen klar. Aber im Kern berühren sie alle irgendwie die Vorstellung, es gibt zu viel Bevölkerungswachstum, zu viel Geburten von bestimmten Menschen. Und Kontrolle üben wir dadurch aus, indem wir ja so eine krasse Bevölkerungspolitik durch Zwangssterilisation durchführen.
Ja, und ein Stück weit sind die Kontexte und auch die Dimensionen unterschiedlich, aber vieles ist auch sehr ähnlich und verbunden. Also die frühen Sterilisationsgesetze und dann eben auch Zwangssterilisationen finden wirklich in einem offenen eugenischen Denken statt, wo es einfach darum geht, die schlechten Glieder, ich sag das in Anführungszeichen, der Gesellschaft sozusagen zu verringern und dadurch insgesamt irgendwie den Volkskörper zu verbessern. Das sind sozusagen die ganz, die irgendwie auch danach 45 zumindest an der Oberfläche klar abgelehnten Ideen von Eugenik. Aber es bleibt dann so eine Idee, dass man mit Sterilisationen ungewollte Geburten unterbindet und damit auch Armutsbekämpfung betreibt. Und dieses Unterbinden ungewollter Geburten ist eben ganz häufig dann auch de facto eigentlich ja ein zwanghaftes Unterbinden, also gegen den Willen der Frauen und Männer, die da zwangssterilisiert werden. Und das ist tatsächlich in Indien in ganz großem Maße der Fall. Schon früh, aber besonders dann während diesen Jahren der Emergency unter Indira Gandhi. Und mit ganz starkem Einfluss auch durch westliche Nichtregierungsorganisationen, also besonders Rockefeller Foundation, war in Indien sehr präsent. Und die Sterilisationskampagnen sehen eben so aus, also ganz häufig in gerade jetzt den Zwangssterilisationen der letzten Jahrzehnte und also auch der des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Argumentation quasi, dass es um Menschen geht, die irgendwie anders nicht in der Lage sind, ihre reproduktiven Entscheidungen sinnvoll zu treffen. Also es wird quasi gesagt, wir sterilisieren, weil sie andere Verhütungsmittel nicht verwenden oder nicht verwenden können oder weil sie insgesamt nicht sinnvolle Entscheidungen über Fortpflanzung treffen. Und in Indien findet es bei diesen Kampagnen ganz stark durch gesetzte Quoten statt, dass wirklich quasi Zielquoten gibt, wie viel Personen, also da werden ganz stark auch Männer sterilisiert, in einem gewissen Dorf oder in einer gewissen Region sterilisiert werden müssen. Es findet durch ganz starke Anreizstrukturen, also wo es sozusagen große Belohnungen gibt, sterilisiert zu werden und auch Belohnungen für diejenigen, die jemanden dazu bringen, zu sterilisieren, statt, aber auch mit offener Gewalt, wo einfach Menschen in einem Dorf sozusagen dahin getrieben werden. Und genauso ist in Peru das eine Phase, wo in den 90ern die Geburtenrate längst sehr gesunken war, aber die Geburtenrate ganz unterschiedlich war in den stärker indigenen Regionen, also indigen bewohnten Regionen im Landesinneren im Vergleich zu ungefähr der Küste. Und dann eigentlich ausgerufen wurde, dass als Armutsbekämpfung man dort auch stärker Sterilisationskampagnen durchführt. Und es eben reihenweise Berichte dann gibt, dass Frauen gegen ihren Willen sterilisiert wurden, entweder dazu gebracht wurden mit Gewalt oder mit unklaren Informationen, dass sie einfach sterilisiert wurden, als sie mit anderen Anliegen ins Krankenhaus kamen. Es gibt, wie erwähnt, Fälle in Kanada, wo das auch besonders gegen indigene Bevölkerung stattfand. Und es gibt eben Fälle aus Europa, Tschechoslowakei tatsächlich besonders, wo das gegen Roma-Bevölkerung passierte. Und überall dort war es sozusagen ein Diskriminierungskontext, ein Kontext, wo den Betroffenen abgesprochen wurde, dass sie selbst entscheiden können, wie viele Kinder sie sinnvoll bekommen möchten. Und wo gesellschaftlich gesagt wurde, indem wir jetzt sozusagen dafür sorgen, dass weniger Kinder in diesen Familien geboren werden, tun wir insgesamt der Gesellschaft etwas Gutes. Also im Grunde ist es immer noch eine eugenische Argumentation, auch wenn sie vielleicht in einem bisschen anderen Vokabular stattfindet. Und ja, die neuesten, also es gibt noch von 2017 einen Fall vor dem Europäischen Gerichtshof von Menschenrechte, wo es um die Entschädigung einer unfreiwilligen Sterilisation einer Frau in der Slowakei geht. Aber diese Fälle sind in mancher Hinsicht noch relativ nah an unserer Gegenwart.
Danke auf jeden Fall für die Ausführungen. Als Regierungsprogramme gibt es ja solche gewaltvollen Eingriffe heute nicht mehr. Aber ich denke mal, die diskriminierenden und abwertenden Diskurse, dass bestimmte Gruppen vermeintlich zu vernünftiger Kinderplanung nicht in der Lage sind, das kennen wir auch heute noch. Lass uns jetzt mal drauf schauen, wie der Diskurs um eine vermeintliche Überbevölkerung oder zu viele Menschen, wie der auch mit dem Thema Migration und Migrationskontrolle verknüpft ist. Wir haben es ja nämlich im reichen globalen Norden, in Europa etwa, ne, mit sinkenden Bevölkerungszahlen zu tun, und wir haben eine noch wachsende Bevölkerung im globalen Süden, Afrika etwa.
Ja.
Und trotz der Tatsache, dass es eigentlich Migration bräuchte, vor allem von Afrika nach Europa, ja, und trotz der Tatsache, dass es eigentlich menschenrechtliche Verpflichtungen gibt, sehen wir da in Europa eine massive Abschottung und in Bezug auf Afrika auch eine Migrationskontrolle auf afrikanischem Boden. Das alles setzen ja liberale Parteien der demokratischen Mitte um. Also die Rechten, die treiben es dann ja auf rassistische und antifeministische Art nur auf die Spitze, ja, wenn sie vom großen Austausch faseln, weil es anderswo zu viele Geburten vermeintlich gibt und der Feminismus die Frauen in Europa vom Kinderkriegen abhält. So, das ist ja da die Argumentation, die da verknüpft wird. Also Dana, vielleicht kannst du mal schildern, wie aus deiner Sicht so Bevölkerungsargumente auch am Ende dafür genutzt werden, Migrationskontrolle und Abschottung zu rechtfertigen.
Ja, ich meine, es gibt zum einen da die große Panik der extremen Rechten, oder vielleicht auch gar nicht die große Panik, sondern man sollte eigentlich sagen, ihr Lieblingsthema, die Ideen von großem Austausch, die Sorge vor zu wenig Geburten in Europa, gepaart mit einem Antifeminismus, der sozusagen sagt, das liegt jetzt daran, dass Frauen viel zu selbstständig geworden sind und nicht mehr gute Mütter sind und nicht mehr genügend Kinder bekommen, paart mit einer rassistischen Angst vor zu viel Geburten anderswo, besonders in Afrika. Und die im Grunde diese Aussicht darauf, dass die Zusammensetzung der Weltbevölkerung sich ändert, wenn man sozusagen irgendwie nach Herkunftsland das überhaupt beschreiben möchte, zum Anlass für so Ausdrücke wie weißer Genozid nehmen. Und ich meine, darauf muss man erstmal einfach antworten, na und? Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie den Anspruch, dass es so gleichbleibende Zusammensetzung der Weltbevölkerung, die hat sich ja ständig geändert. Und das, also erstmal diese große Panik bei der extremen Rechten, die sehr viel von Austausch und so weiter redet, hat natürlich ganz viel auch mit der Migrationsfeindlichkeit, die überall rechte Parteien in Europa auch vor sich hertragen, zu tun, die sich in so krassen Narrativen, wo das das große Problem der Welt ist, dass zu viel anderswo geboren werden und nach Europa kommen möchten, dann irgendwie fortsetzt. Aber jenseits dessen gibt es, glaube ich, auch in so dem liberalen Spektrum sehr viel Einfluss auf Migrationspolitik durch demografische Prognosen. Also es gibt den Blick darauf, wie gerade afrikanische Länder wachsen werden und dadurch angetriebene ganz starke vorauseilende Migrationskontrolle. Also wenn wir heutige Zahlen anschauen, Fakten heute, dann ist eigentlich die Immigration nach Europa aus Afrika relativ gering. Es liegt, also afrikanische Staaten sind nicht ganz vorne bei den Hauptherkunftsländern von Asylbewerbern. Insgesamt sind irgendwie, ist die Emigration aus Afrika im globalen Vergleich nicht groß und die meisten Migrierenden aus Afrika bleiben in Afrika. Und trotzdem findet ganz stark eine externalisierte Migrationskontrolle in afrikanischen Staaten durch die Europäische Union statt. Stark verknüpft auch mit Entwicklungshilfe. Also in den Entwicklungshilfeprogrammen der Europäischen Union ist 10% Target für Migration-Related Projects, für migrationsbezogene Projekte vorgesehen. Das heißt, das ist wirklich eine starke Verknüpfung mit der Idee, wir sorgen für Entwicklung in Afrika und wir machen das aber auch mit einem starken europäischen Interesse, nämlich dass die Migration nach Europa nicht stattfindet. Und es ist teilweise gar keine Entwicklungspolitik, sondern eigentlich auch Beeinflussen der Gesetzgebung in afrikanischen Ländern. Okay, ich komme zu einem Thema, was mich im Moment viel beschäftigt und ich finde das wahnsinnig wichtig, aber das führt vielleicht auch erst nochmal ein bisschen zu sehr ins Detail und du hattest auch allgemeiner gefragt. Also ich denke, dass diese Vorstellung, Migration beschränken zu müssen, weil unterschiedliche demografische Trends in verschiedenen Weltregionen stattfinden, dass die erstmal begründungsbedürftig ist. Man könnte umgekehrt ja auch sagen, unterschiedliche demografische Entwicklungen sind eigentlich ein Grund für Migration und nicht ein Grund für Migrationskontrolle. Mhm. Und historisch war es so, dass als Europa stark wuchs, also die Bevölkerung in Europa stark wuchs, das mit unglaublich starker Immigration einherging. Damals verbunden mit Kolonialismus und auch mit so einem Narrativ von leeren Weltregionen, die natürlich nie leer waren. Aber ich denke doch, dass man irgendwie diesen Widerspruch erstmal auch sehen muss, ohne dann zu behaupten, dass das heute deswegen genauso laufen muss mit genau der dem Masse an Immigration anteil. Also ich denke, natürlich haben demografische Entwicklungen mit Migration etwas zu tun. Sie sollten aber nicht rechtfertigen, dass eine immer gewaltvollere Kontrolle von Migration versucht wird. Also ein Stück weit sehe ich da, dass auch durch eigentlich liberale Parteien immer mehr Rechtsverletzungen an den Grenzen, immer mehr Gewalt hingenommen wird, getrieben durch so ein Narrativ, dass der Druck unglaublich groß ist, dass der Migrationsdruck auf Europa so groß ist und dass das quasi die einzige Möglichkeit ist. Und diese Bereitschaft zur Gewalt, denke ich, müssen wir ganz stark in Frage stellen und uns auch fragen, wie sehr diese Angst, dass es unendlich viele Menschen sind, die alle dann nach Europa kommen würden, unberechtigt ist und viel stärker auf Demografie als einen selbstverständlichen Teil von einer globalen Entwicklung schauen und sagen, das muss nicht offene Grenzen heißen, aber das muss vielleicht tatsächlich bedeuten, dass es auch eine natürliche Entwicklung ist, dass wenn eine Weltregion sehr viel geburtenstärker ist, dass dann eben auch Emigration in andere Weltteile stattfindet und darin ist erstmal nichts falsch und das sollte man eher begleiten als zu verhindern versuchen.
Ich darf aber auch sehr gerne Open Borders haben.
Das diskutieren wir dann in einer anderen Podcast-Folge vielleicht.
Genau. Globale Bewegungsfreiheit ist zumindest der utopische Horizont, den ich mir vorstelle. Ja. Aber dann spannend, was du erzählst mit Blick auf die Migrationskontrolle. Ich würde den Blick gerne nochmal nach innen richten, ne? Weil wir haben es ja in Europa mit sinkenden Geburtenraten zu tun. Die Rechten, die den Feminismus angreifen, ne, weil der dafür verantwortlich ist, dass Frauen zu wenig Kinder bekommen und so, das ist die eine Ebene. Aber wir sehen tatsächlich auch autoritäre Regierungen, wie zum Beispiel in Ungarn, ja, unter Orban, die eine ganz aktive Geburtenpolitik betreiben, um dann aus ihrer Sicht die Geburten in der heimischen Bevölkerung nach oben zu kriegen. Ne? Und die sind da, also da sehen wir irgendwie mehr wieder so eine Geburtenpolitik als noch, sagen wir mal, Mitte des 20. Jahrhunderts jetzt hier in Europa. Und das sieht auf den ersten Blick vielleicht auch erstmal harmlos aus, aber oftmals ist damit dann schon patriarchale, antifeministische und zum Teil auch rassistische Vorstellungen verknüpft, wo dann ja Frauen einfach in der Rolle des Kinderkriegens gesehen werden und Kinderkriegen auch politisiert wird, ja, auf eine neue Art so. Und wir sehen das jetzt nicht nur bei so Regierungen, sondern eben auch bei rechtsextremen oder antifeministischen Bewegungen. Interessanterweise auch in der Tech-Szene im Silicon Valley, ne, spielen so Vorstellungen von Pronatalismus, ja, also Geburtenförderung eine Rolle, dort verknüpft dann auch tatsächlich mit neo-eugenischen Motiven, also auf eine klassistische und rassistische Art nur die Geburten der eigenen Tech-Elite, sage ich mal, ne, weil man sich selbst für irgendwie den Höhepunkt der Zivilisation hält, die zu fördern. Aber deswegen hätte ich mal interessiert, wie du, ich weiß gar nicht, ob man das alles unter dem Label Pronatalismus, also quasi der Vorstellung, dass Kinderkriegen eine Pflicht ist und dass vor allem Frauen oft, sei es incentivierende, aber vielleicht auch stärker eingreifende Art dazu gebracht werden sollen, Kinder zu bekommen, weil man die Geburtenrate der heimischen Bevölkerung nach oben bringen möchte oder die Geburtenrate einer bestimmten Kohorte der Bevölkerung, ja. Ob sich all diese Phänomene unter dem Begriff Pronatalismus subsumieren lassen, sei mal dahingestellt, aber mich hätte halt einfach interessiert, wie da dein Blick drauf ist, dass jetzt quasi in reichen Industrieländern des globalen Nordens, die konfrontiert sind mit gewissen Bevölkerungsentwicklungen innerhalb ihrer Grenzen, gewissen Bevölkerungsentwicklungen global, die dann mit solchen Politiken darauf reagieren.
Ja, also erstmal denke ich, muss man sagen, dass sehr vieles Bevölkerungspolitik ist. Es ist fast unmöglich, keine Bevölkerungspolitik zu machen, weil natürlich ganz viel von Steuern über die Herstellung von Infrastruktur, über ja die Regelung, die ja gar nicht irgendwie vermeidbar ist, irgendwie von den Bedingungen, Kinder zu bekommen und dann auch aufzuziehen, ganz viel wird einfach auf die eine oder andere Weise politisch geregelt. Und all das, kann man sagen, beeinflusst vielleicht auch Geburtenraten und ist insofern irgendwie Bevölkerungspolitik. Gleichzeitig muss man sagen, es gibt diese Politik von klaren Bevölkerungszielgrößen oder klaren Zielen in der Bevölkerungsentwicklung. Und der UN-Bevölkerungsfonds spricht sich auch in seinem Bericht ganz explizit dagegen aus, sagt, das ist einfach, wir haben einfach immer gesehen, dass das schief geht sozusagen. Also es ist eigentlich nicht sinnvoll zu sagen, wir wollen jetzt so und so viel Bevölkerung haben. Aber tatsächlich glaube ich, es gibt sozusagen den Rahmen von irgendwie akzeptabler Anreizsetzung, dass man irgendwie sagt, wir erhöhen jetzt das Elterngeld, weil wir hoffen, dass sich dann doch vielleicht ein paar mehr Eltern noch dazu entscheiden. Und wir tun das einerseits, weil wir denken, es ist gerecht, aber wir hoffen vielleicht auch noch ein bisschen, dass es zu einer Geburtensteigerung führt. Ich glaube, das ist irgendwie auch im Rahmen von einer Politik, die reproduktive Freiheiten unangetastet lässt. Das kann man dann trotzdem noch politisch so oder so finden. Aber daneben gibt es, wie du auch beschreibst, tatsächlich eine Gefahr, dass gerade bei sehr stark pronatalistischen Politiken Frauenrechte auch letztlich auf der Spur bleiben, weil es eben dann dazu führt, dass Frauen auch wieder stärker in eine Mutterrolle gedrängt werden, dass ihnen andere Möglichkeiten dadurch eher verwehrt werden. Also ich denke, man muss diese Politiken, solange sie sich im Rahmen erstmal von keine Grundrechts- und Menschenrechtsverletzungen, solange sie sich in diesem Rahmen bewegen, muss man sie dann sehr spezifisch anschauen. Aber ja, ich glaube, das, was Elon Musk mit seiner Panik vor Depopulation, vor Entvölkerung irgendwie verbreitet, ist erstmal kompletter Stuss. Auch von, also er hat da irgendwann in Rom jetzt eine Rede gehalten, die absolut faktenfrei war, weil sie irgendwie jetzt ganz akut eine Entvölkerungsangst verbreitet hat, die so einfach überhaupt nicht korrespondiert mit dem eigentlich noch anhaltenden Wachstum. Aber von diesem Stuss abgesehen, bewegen wir uns tatsächlich auf neue, auch normative Fragen zu, wie schauen wir eigentlich auf Bevölkerung, wenn tatsächlich überall in der Welt Bevölkerung eher schrumpft. Und ich denke, es sind einfach neue Gestaltungsprobleme politisch. Und Staaten wie Südkorea und Japan haben jetzt schon das Thema von einer Fertilitätsrate, die einen starken Bevölkerungsrückgang bedeutet, zu einem Riesenthema gemacht. Staaten eben auch mit sehr geringer Immigration. Und das ist einerseits sozusagen nachvollziehbar und auch nicht per se schlecht. Man muss, glaube ich, genau schauen, was das dann auch bedeutet in der politischen Gestaltung und wie sehr das auch zum Beispiel einseitig Geburten fördert oder eben Frauenrechte nicht respektiert. Aber ich denke, insgesamt sollte man eigentlich auf Geburtenpolitik oder auf Bevölkerungspolitik so schauen. Erstens, es gibt sie immer. Zweitens, sie muss sich in gewissen Grenzen bewegen. Und drittens, man sollte immer mal wieder fragen, weshalb eigentlich eine bestimmte Geburten- oder Bevölkerungsgröße jetzt als richtig und etwas anderes als falsch angesehen wird. Sehr viele Veränderungen sind auch erstmal einfach Veränderungen, mit denen man gut umgehen kann.
Ja, danke dir, Dana. Wo ich auch noch gern kurz drauf schauen würde, wäre eben, wie in der Klimakrise und der Klimaerhitzung mit Bevölkerungswachstum argumentiert wird. Hatten wir eingangs schon drüber gesprochen, dass da ja nicht nur Rechtsextreme, sondern auch bis in die Mitte hinein da die Vorstellung ja relevant ist oder den Diskurs prägt, dass Bevölkerungswachstum die Klimaerhitzung vorantreibt, ja, vor allem Bevölkerungswachstum im globalen Süden. Und vielleicht muss man noch dazu sagen, ne, also dann gibt's in seiner extremsten Form, ne, von Ökofaschismus, den du dich auch in deinem Buch widmest, wo dann eine Menschenverachtung mit der Liebe zur Natur gerechtfertigt wird. Also der Christchurch-Attentäter sah sich eben nicht nur als Kämpfer gegen diesen vermeintlichen großen Austausch, sondern auch als Umweltschützer, der da was Gutes tut fürs Klima, wenn er von ihm rassifizierte Menschen umbringt. Und wir sehen auf der anderen Seite auch, dass das Kinderkriegen von Einzelpersonen, aber auch von Gruppen wieder politisiert wird. Ne? Wir sehen gewisse Formen von Gebärstreiks, weil du jetzt Südkorea angesprochen hast, da gibt's mit der patriarchalen Dimension der Gesellschaft dort die 4B-Bewegung, wo die Leute eben Männer nicht daten, sich nicht mit ihnen verheiraten, keinen Sex mit ihnen haben und keine Kinder von ihnen bekommen möchten. Dass darauf gehen diese 4Bs zurück in der koreanischen Sprache. B steht dann immer für, glaube ich, do not. Ne? Genau, und wir sehen aber jetzt gerade hier im Kontext der Klimafrage auch viele Leute, die so eine private Entscheidung wie das Kinder bekommen, politisieren, bewusst keine Kinder bekommen, das öffentlich machen und eben in den Kontext von Klimakrise stellen. Deswegen hätte mich mal jetzt aus deiner Perspektive interessiert, wie zum einen dieses Bevölkerungsargument und Überbevölkerungsmythos, wie die den Diskurs prägen.
Ja, zum einen ist es interessant, die letzten 50, 60 Jahre doch auch nochmal in der Hinsicht zu sehen, dass die frühen Hinweise auf Probleme von Wachstumsideologien auch wichtige Hinweise für Umweltschutz und Klimaschutz hatten, aber eben auch ganz stark Bevölkerungswachstum in den Vordergrund gestellt haben. Und dass sie dann auch nur mit diesem Punkt der Bevölkerungswachstum ist ein Problem eigentlich gelesen wurden. Also ich glaube, für sehr viele steht der Club of Rome und diese Schrift Die Grenzen des Wachstums für eben eine Warnung vor Überbevölkerung. Und es ist so viel verloren gegangen von dem, was dort auch schon an Warnungen vor umweltschädlichem Verhalten drin steckte. Oder man kann anders sagen, es während sozusagen für Senkung der Geburtenrate gekämpft wurde, wurde viel zu wenig gekämpft für eine Senkung der Emissionen über viele Jahrzehnte. Und deshalb stehen wir an dem schlechten Punkt, an dem wir heute stehen, mit Blick auf die auf das 1,5-Grad-Ziel. Aber heute jetzt denke ich, dass immer noch verbreitet die Idee vorherrscht, dass die Zahl von Menschen so wahnsinnig entscheidend sind. Mit der simplen Rechnung mehr Menschen, mehr Emissionen. Und nach allem, was wir an Fakten haben, an Statistiken, ist das weitgehend unzutreffend. Es liegt am Konsum und nicht an der Zahl von Menschen. Und du hattest schon diese Zahlen erwähnt, aber es ist vor allen Dingen die Spitze von sehr Wohlhabenden, die einen riesigen Anteil der globalen Emissionen verursacht. Und man kann insgesamt sagen, dass die Staaten mit starkem Bevölkerungswachstum absolut nicht zu den Emissionstreibern gehören. Dass insofern erstmal diese Idee, zu viele Kinder sind das Hauptproblem hinsichtlich Klimakrise, einfach falsch ist. Dann gibt es häufig eine bisschen, sag ich mal, sophisticated Version, irgendwie Variante von der Argumentation mit Bevölkerungswachstum, die sagt, aber es sind ja auch Bevölkerungen, die gleichzeitig stark wachsen. Und wir möchten ja, dass der Wohlstand in diesen Staaten auch wächst. Also es sind mehr Menschen, die gleichzeitig auch mehr konsumieren werden. Da gibt es zum einen das Stichwort des nachhaltigen Wachstums, also die Idee, dass eben mehr Wohlstand nicht einhergehen muss mit einer klima- und planetenschädlichen Lebensweise und dass das, was wir anstreben, überall auf der Welt eigentlich sein sollte, dass eben Wohlstand und Belastung der Umwelt entkoppelt wird. Aber tatsächlich auch in diesem Mittelbereich, wo das noch nicht der Fall ist, wo eben tatsächlich Wohlstand mit mehr Emissionen einhergeht, ist die Idee, dass es das Hauptproblem ist, dass mehr Menschen mehr Emissionen verursachen, weil sie auch gleichzeitig langsam zu mehr Wohlstand kommen, durch das, was wir an Empirik haben, nicht belegt. Das sind alles Dinge, die ich auch als Außenseiterin sozusagen lese. Also ich schaue darauf mit einem Interesse, aber stütze mich auch auf die Studien, die dann eben Wirtschaftswissenschaftler, Umweltwissenschaftler etc. durchgeführt haben, aber die einfach nachzeichnen, in welchen Segmenten hat die Emissionssteigerung stattgefunden, in welchen sozusagen Wohlstandssegmenten. Seit der Zweite hat zum Beispiel für Indien ganz stark beschrieben, wie geht das Bevölkerungswachstum und Emissionswachstum einher? Und ich denke, wir können einerseits anerkennen, die Zusammenhänge sind komplex, wie so häufig. Aber letztlich ist es der globale Konsum, die Art und Weise, wie produziert wird, die wirklich emissionsschädlich sind und die wir verändern müssen. Und die Zahl von Menschen auf dem Planeten ist nicht der relevante Faktor. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich ein gewisses Würdeproblem haben, wenn wir einfach sagen, wir rechnen jetzt unseren Konsum auf mit der Geburt von Menschen. Ich glaube, das ist für mich auch manchmal in diesen Bewegungen von Geburtenstreik und so weiter, die du erwähnt hast, ein bisschen etwas, wo ich nicht mitgehen möchte oder wo ich nicht einverstanden bin. Erstmal ist es natürlich jedem unbenommen, einen Geburtenstreik aus Klimagründen zu treten und ich respektiere das sehr. Hm. Gleichzeitig finde ich, man kann eben die Geburt eines Kindes auch nicht vergleichen mit 20 Transatlantikflügen. Also da ist irgendwo auch noch ein Dimensionsunterschied, weil es geht einfach um einen Menschen und ich glaube, Emissionen ja lassen sich nicht für so ein Menschenleben einfach errechnen. Aber das ist, glaube ich, jetzt nochmal eine ganz andere Dimension.
Nee, aber es ist spannend, weil es ja auf eine gewisse Art dieses Bevölkerungsargument reproduziert, ne? Nämlich, dass Kinderkriegen den Klimaschutz verhindert oder Kinder im reichen globalen Norden kriegen mit all den Konsummustern, die wir hier haben. Und Kinderlosigkeit etwas für den Klimaschutz tut. Und ich glaube, das ist auch ein falsches Argument. So, denn da müssen wir wirklich an die Konsummuster oder tatsächlich auch an die Art und Weise, wie produziert wird, nämlich an den Kapitalismus selbst ran. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele gute Gründe, keine Kinder zu bekommen. Ne? Also, und eins davon ist ja vielleicht auch, dass die Leute mehr Zeit für Aktivismus haben wollen.
Ja.
Genau, aber eben dieser Aspekt, der da auch oft im Vordergrund steht, irgendwie Kinderlosigkeit würde was für den Klimaschutz tun, da gehe ich auch nicht mit.
Ja.
Vielleicht nur noch zum Ausblick mal, du hast darüber schon gesprochen, so was so Bevölkerungspolitik wird es auf eine Art immer wieder geben. So die Frage ist so ein bisschen, was sind vielleicht normative Leitplanken des Ganzen? Oder ist es nur sekundär von eigentlich anderen Politiken, die man machen möchte, nämlich reproduktive Freiheit fördern, Gleichstellung fördern und so weiter? Deswegen hätte mich vielleicht, weil du dich auch mit so normativen Leitplanken in deinem Buch beschäftigst, wenn es explizit um demografische Politiken geht, vielleicht nur kurz zum Abschluss, Dana, was sollten aus deiner Sicht da eben dann solche Leitplanken sein, an denen wir uns orientieren können oder für die wir uns auch stark machen können in der Debatte?
Ja, ich möchte erstmal sagen, dass ich denke, wir sollen über Demografie reden. Also manchmal in der sehr stark individuellen und auch individualrechtlichen Logik, in der wir häufig diskutieren, verschwinden erstmal häufig demografische Fragen auch. Und die stehen ja auch so ein bisschen quer zu dieser individuellen Logik, weil es geht eben um Gruppen. Und es ist diese Spannung, die wir jetzt auch mehrfach sozusagen auf dem Tisch hatten in unserem Gespräch, dass es einerseits eine höchst persönliche Entscheidung ist, Kinder zu bekommen, und sie hat gleichzeitig Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und insofern denke ich, wir müssen über Demografie reden und sollen darüber reden, aber wir sollen auf eine Weise darüber reden, die immer wieder selbst reflektiert und uns daran erinnert, dass Menschen gleich sind, dass sie gleichen Wert haben, dass es, egal wo jemand herkommt, egal wo jemand geboren ist, es erstmal einfach ein Mensch ist mit unendlich vielen Möglichkeiten. Und diese Idee von menschlicher Würde und Gleichheit, denke ich, muss absolut im Zentrum stehen und prägend bleiben. Und die geht immer wieder bei Bevölkerungsfragen leicht verloren, weil Menschen dann eben doch eingeordnet werden aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Geografie, ihres Ortes etc. Also ich glaube, diese menschliche Gleichheit ins Zentrum stellen, aus den natürlich die Grenzen von Rechtsverletzungen, das ist damit irgendwie selbstverständlich, also dass eben reproduktive Rechte respektiert werden, dass das Recht auf Asyl respektiert wird, diese Dinge. Und dann denke ich tatsächlich, können wir Demografiefragen in einer Weise debattieren als Gleiche, in so ungefähr der Anerkennung, dass es um Gleiche geht und auch als Gleiche, das heißt auch mit gleicher Stimme von allen, die daran irgendwie beteiligt sind und die auch ihre unterschiedlichen Perspektiven mitbringen. Also mit Bevölkerungsfragen sind diese unglaublich vielen Fakten verbunden. Und ich denke, ja, wir müssen Umweltwissenschaftlern und Wirtschaftswissenschaftlern und all diesen Menschen zuhören. Und wir kriegen ganz viel Informationen über Demografie und ihre Auswirkungen aus den Fachwissenschaften. Aber wie dann letztlich auch Politik aussieht, das bleibt halt eine demokratische Frage. Und diese Demokratie und diese Gleichheit, die, denke ich, sind eigentlich normative Leitplanken genug.
Dana, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Ich habe sehr viel gelernt. Danke dir.
Danke dir fürs Gespräch.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Rechtswissenschaftlerin Dana Schmalz. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch Das Bevölkerungsargument interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.